ganz, ganz herzlich begrüßen, alle Freunde und Bekannte. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Es ist so, ich bin das erste Mal an einem 60. Geburtstag von mir selbst mit dabei und ich fasse das auf als die Gelegenheit, um einen Dank an den Schöpfer auszudrücken, der mich als Geschöpf gemacht hat, vor 60 Jahren. Und ich möchte ein Bibelwort an den Anfang stellen aus dem Propheten Jesaja, Jesaja 43, 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das führt uns eigentlich zum nächsten Programmpunkt. Sie haben auf dem ausgeteilten Konzertprogramm gesehen, nach Josef Michel kommt jetzt Johann Pachelbel, 1653 bis 1706, und zwar sein bekannter Kanon in D-Dur. Es ist fast nichts bekannt von Pachelbel, dafür ist dieser Kanon weltbekannt. Es ist mir wichtig, dass man das, was man hört, versteht, was es ausdrückt. Und darum habe ich gewählt, dass es ein kommentiertes Programm, kommentiertes Konzert sein soll. Ich habe das so eindrücklich erlebt vor einiger Zeit, als ich ein Konzert gegeben habe in Australien, in Sydney. Danach kamen unter anderem ein paar Asiaten zu mir und die haben gesagt, jetzt endlich verstehen wir diese Musik. Ja, man hört das und weiß gar nicht, was es soll. Nun, Pachelbel, Kanon ist so aufgebaut. Was ein Kanon ist, weiß jeder von der Schule her. Aber das ist ein Megakanon, ein Riesenkanon. Und zwar drei Stimmen, drei Violinen. Und als Boden gibt es eine Bassstimme. Und diese Mehrstimmigkeit ist eben so, dass jede einzelne Stimme ein eigenes hat. Und trotzdem gibt es ein harmonisches Ganzes mit den anderen Stimmen zusammen. Und warum hat man gerade in der Zeit von Pachelbel ganz viele solche Kanons und Fugen und Fugetten geschrieben, komponiert? Damals stand Europa immer noch unter dem tiefen Eindruck der Entdeckungen von Johannes Kepler, dem es ja gelungen war, den Lauf der Planeten mathematisch genau zu berechnen. Und zwar nicht Kreisform, sondern es ist eine Ellipse. Und die Planeten sind nicht immer gleich schnell. Und er hat das also ganz genau mathematisch beschreiben können. Ganz Europa war überwältigt. Das ganze Universum, die ganze Schöpfung ist mathematisch, durchdacht, logisch. Warum leben wir nicht in einem absurden Universum? Die Atheisten müssten eigentlich erwarten, dass das Universum gar nicht unbedingt logisch ist. Aber die Antwort war damals für die Masse klar aus der Bibel, diese Ordnung kommt daher, weil der Schöpfer das so hineingelegt hat. Und Kepler hat ein Buch geschrieben über diese Astronomie mit dem Titel Harmonia Mundi, Harmonie der Welt. Er hat einen Begriff aus der Musik genommen und genau, man hat das aufgefasst, es ist eigentlich wie eine Musik, was da läuft, die Planeten und der Mond dann wieder um Planeten herum und so weiter. Alles spricht eben von Harmonie. Und die Musik damals sollte ein Abbild sein von dieser Ordnung im Universum. Und so kann man sagen, Pachelbel und alle diese mehrstimmige Musik aus dieser Zeit ist eigentlich da, um Gottes Lob als Schöpfer zu erhöhen. Und dann kommt dazu, durch das Christentum ist die Musik entstanden, die so konsequent mehrstimmig ist. In keiner Kultur sonst hat sich das entwickelt. Nicht in Afrika, nicht bei den Indianern, auch nicht in China, nur in Europa, aber durch das Christentum und ganz bewusst aus der Überlegung heraus, das Lob Gottes zu erhöhen. Und darum, wenn man diesen Kanon hört und daran denkt, was es bedeutet, man hört es ganz anders. Ich spiele die erste Stimme als eine Solostimme und dann zweite und dritte Geige und eben im Bass haben wir die Celli, den Kontrabass und natürlich das Ganze wird harmonisch ausgefüllt mit dem Cembalo. Und der Dirigent ist Andreas Kuhs, der am Anfang die Begrüßung gemacht hat. nächsten Stück. Das ist für mich ein besonderes Highlight. Es handelt sich um Johann Sebastian Bach, 1685 bis 1750. Das fünfte Klavierkonzert, also Konzert für Klavier und Orchester in F-Moll. Bachwerkverzeichnis 1056. Jetzt ist es so, dieses Stück hat mich begleitet durchs ganze Leben. Das gehörte schon zu meinem Repertoire, als ich als junger Mann Musik studierte in Zürich am Konservatorium und an der Musikhochschule. Und Bach spielte immer eine ganz grundlegende Rolle bei mir. Und es ist so, dass dieses Stück also mich ganz besonders begleitet hat. Und wenn es jetzt darum geht, zu erklären, was bedeutet dieses Stück, dann möchte ich das auch wieder sehr persönlich machen. Erstens mal, das Stück ist in F-Moll. Der zweite Satz dann in As-Dur. Das hat schon mal was zu sagen. Ich war bei Musikstücken, wo es einen Text gibt, da ist es viel einfacher herauszufinden, was das Stück bedeuten soll. Aber wenn kein Text da ist, die Tonart sagt schon was aus. Denn die 24 Tonarten in der klassischen Musik, Dur- und Moll-Tonarten, die haben alle eine besondere Bedeutung in der Musikgeschichte. Und zwar hat man gesagt, von F-Moll, das ist ganz besonders die Tonart, die Tod, Grab, Ewigkeit, Ahnung des Jenseits, aber auch Friede Gottes und Seligkeit ausdrückt. Nicht wahr? Jede Tonart hat so einen eigenen Charakter. Das ist F-Moll. Sehr dunkle Tonart, nicht wahr? Und dann As-Dur, der zweite Satz. As-Dur wurde eben auch in diesem Sinn als Tonart des Todes und des Grabes ausgedrückt. Und nun hilft uns weiter, der zweite Satz wurde gar nicht neu komponiert von Bach für dieses Konzert, den gab es schon. Und zwar ist das früher schon die Einleitung gewesen, die einleitende Sinfonie in die Kantate 156. Und dieses Stück, genau mit dieser Melodie, wird dort gespielt mit einer Oboe und dem Orchester, bereitet die Tonart vor für das erste Gesangsstück. Und da singt der Tenor, ich stehe mit einem Fuß im Grabe. Bald fällt der kranke Leib hinein. Komm, lieber Gott, wenn dir's gefällt, ich habe schon mein Haus bestellt. Nur lass mein Ende selig sein. Und da kommt immer zwischendurch der Sopran rein und spielt und singt einen Choral, hinein verwoben. Und der Sopran singt, mach's mit mir, Gott, nach deiner Güte. Hilf mir in meinem Leiden. Was ich dich bitte, versag mir nicht. Wenn sich mein Seel soll scheiden, so nimm sie, Herr, in deine Hände. Ist alles gut, wenn gut das End. Und so geht das weiter. Es geht um Krankheit, um Tod. Und der Dichter drückt aus, wenn meine Krankheit zum Tod führen will, ich bin bereit, es anzunehmen. Aber Herr, wenn du mein Leben noch weiter gehen lässt, dann bin ich dir dafür dankbar. Und eben sein 60. Geburtstag ist wirklich ein Geburtstag, wo man sich noch mehr, man sollte sich das ganze Leben damit beschäftigen, aber noch mehr mit dem Sterben beschäftigt. Und ich habe mir überhaupt gesagt, im Vorfeld von dieser Feier, liebe meine Freunde, kommen jetzt und ich habe was dabei als bei meiner Beerdigung. Ja, es ist viel fröhlicher, aber trotzdem ernst, ja? Dieses Stück ist also so sehr ernst und ich denke da für mich ganz besonders am Psalm 90, Vers 12. So lehre uns den Zählen unserer Tage, auf dass wir ein weises Herz erlangen. Dieser Psalm drückt die Vergänglichkeit des Lebens aus und das wird einem bewusst. 60, und das war's jetzt, 60 Jahre, so schnell ist das gegangen, so schnell. Und nun spiele ich das so, den ersten Satz, der soll quasi ausdrücken, mein Leben bisher, bis heute. Und dann kommt eben dieses Nachdenken, ich stehe mit einem Fuß im Grabe. Zweiter Satz. Das ist das Nachdenken über das Sterben. Und ich kann für mich persönlich sagen, ich wäre bereit zu gehen. So wie der Dichter sagt, ich habe mein Haus bestellt. Aber wenn der Herr noch weitere Jahre schenkt, aus Dankbarkeit nehme ich das an. Und das ist dann der dritte Satz. Ja, der soll ausdrücken, ab morgen. Und der erste Satz ist nicht von Bach angegeben, wie schnell. Man muss einfach merken, was das richtige Tempo ist. Und es macht aus ein Allegro maestoso. Ganz würdig und majestätisch, aber doch mit Fluss. Das ist Bach. Es muss fließen wie ein Bach. Und dann eben dieses Himmlische, der zweite Satz, das Klavier singt. Ich habe Geige gelernt, weil das Klavier eigentlich nicht singen kann. Damit ich doch auch noch singen kann. Aber hier kann man zeigen, dass das Klavier eben doch auch singen kann. Und das Orchester zupft nur die Saiten wie eine Harfe. Also es tönt, wie wenn wir im Himmel wären. Und dann der dritte Satz, der ist dann flott, schnell, presto überschrieben. Und vielleicht noch, warum ich das Klavier so komisch hinstelle, mit dem Rücken zu Ihnen, das ist ja nicht so anständig. Aber das ist so eine neue Art, das hat auch Daniel Barenboim, wenn er das Orchester selber dirigiert, macht er das so und das hat sich bewährt. So kann man das Orchester viel besser dirigieren und das Ganze ist dann eben noch mehr ein Guss.
Thank you.
Wir kommen zum nächsten Programmpunkt, das ist Georg Friedrich Händel, 1685 bis 1759. Und zwar spielen wir das wunderschöne und bekannte Largo Ombra Mai Fu. Es ist eigentlich eine Tenorarie aus einem Werk über Xerxes, über das Leben von Xerxes. Xerxes ist der Mann von Esther in der Bibel, Ahasveros genannt. Nun, es ist so, Händel war in meinem Elternhaus ganz wichtig. Von klein auf habe ich das so mitbekommen. Und ich muss auch sagen, eben von meinen Eltern her wurde die Musik mir eingepflanzt. Mein Vater war ein guter Pianist und meine Mutter, die hat mir gesagt, das ist schön und das ist schön. Ich habe sie einfach geglaubt. Und ich habe das auch schön gefunden. Und ich mag noch erinnern, als eine Platte in unser Haus kam mit der Wassermusik und Feuerwerksmusik von Händel, immer wieder wurde das abgespielt. Einfach wunderschöne Musik. Und natürlich spielte das Werk von Händel, der Messias, eine ganz große Rolle in unserer Familie. Und es ist so, dass das Thema Messias auch weiter in meinem Leben sehr prägend sein sollte. Mit 14 Jahren hatte ich ein Buch geschenkt bekommen. Für die ihn kennen, Hans Grob. Ein Buch von einem messianischen Juden aus Amerika, John Meldau, der Messias in beiden Testamenten. Und da hat er gezeigt, wie im Alten Testament, vor Christus geschrieben, über 300 Prophezeiungen auf den Messias hin in Jesus von Nazareth in Erfüllung gegangen sind. Ich mag mich heute noch erinnern, wie ich da als 14-Jähriger am Schreibtisch las und unterstrich. Ich war so überwältigt, kann ich sagen. Nun, John Meldau sagt, es gibt über 300 Prophezeiungen, aber er hat in seinem Buch vielleicht 60 behandelt. Und dann habe ich gedacht, ich suche ein Buch, wo alles behandelt ist und habe keines gefunden. Und dann habe ich begonnen, mit 16 eine Liste zu schreiben. Ich habe das ganze Alte Testament durchgearbeitet und jedes Mal, wenn ich wieder eine Prophezeiung, die sich erfüllt hatte, in Jesus Christus, durch sein erstes Kommen vor 2000 Jahren, erfüllt hatte, schrieb ich das ein. Und ich habe wirklich so geschrieben, erstens, zweitens. Und ich mag mich erinnern, als ich dann bei 299, 300, 301 und so weiter war. Das hat mich so geprägt. Und ich kann auch darum sagen, ich hatte nie das Problem des Zweifels als junger Mensch. Und danach auch nicht mehr. Ich sage nicht, das sei schlimm, wenn jemand das Problem des Zweifels hat. Das haben viele. Das ist ja nicht etwas Ungewöhnliches. Aber es ist für mich ein Geschenk. Ich hatte das Problem nie. Und es war dann auch so in der Schule, wenn das Christentum angegriffen wurde, typischerweise in der Deutschstunde oder so, das war ein Fest. Und dann kam ich mit der messianischen Prophetie und die Sache war erledigt. Wirklich, und das hat mich so beeindruckt, dass Leute, die so belesen und gelehrt sind, die können nichts dagegen einwenden. Und dann mit 18 hatte ich eine Arbeit über das Thema der Messias geschrieben in der Schule und das wurde dann mein erstes Buch. Ja, und so hat mich das durch das ganze Leben hindurch begleitet und nun ein Stück von Händel, der eben wirklich mit dem, was er den Messias komponiert hatte, hatte das wirklich offensichtlich in sein Herz richtig aufgenommen. Und seine Musik ist wirklich so gemacht, dass sie diese innere Ruhe, die man in dem Messias, in Christus finden kann, die wird da ausgedrückt. Und zwar nicht mystisch. Das ist auch interessant. Keine mystische Musik so zum Abfahren. Es ist nüchtern, so wie wir das vorhin auch bei Bach gemerkt haben. Es braucht Energie und man muss da sein. Aber bleibt immer realistisch, klar. Ja? Und die Nüchternheit ist bewahrt, das ist auch in dieser Musik. Aber diese innere Ruhe, eine reale Ruhe, die drückt das aus. kommt bei der Pause. Aber das wollte ich noch vor der Pause drin haben. Das Vivaldi-Violinkonzert, Antonio Vivaldi lebte 1678 bis 1741, das Konzert für Violine und Orchester in A-Moll, Opus 3, Nummer 6. Das ist so richtig Wiederaufleben meiner Kindheit. Das war so eines der Konzerte, das ich einfach so besonders geliebt habe, schon als Kind. Und eben meine Mutter hat gesagt, Vivaldi ist wunderschön. Und ich fand Vivaldi wunderschön. Und Opus 3 ist eine Sammlung von 12 Violinkonzerten unter dem Titel L'Estro Armonico, harmonische Erfindung. Vivaldi hatte bisher Opus 1 und 2 veröffentlicht, das waren lauter Sonaten. Aber das ist zum ersten Mal, dass er Violinkonzerte veröffentlichte. Und er hatte so wunderbare, eben harmonische Ideen, einfach schöne Musik zu machen. Und das hat wirklich so den Geruch der Frische des ersten Mals. Und diese Konzerte von Opus 3, die wurden ganz wegweisend für die weitere Musikgeschichte. Man hat sich daran orientiert. Bach selber hat diese Konzerte aufgenommen, hat verschiedene umgeschrieben für Cembalo, hat noch weitere Stimmen eingefügt, hat es ein bisschen noch mehr ausgebaut, noch schöner gemacht. Aber das war so richtig Vorbild, um mit solchen Konzerten weiterzufahren. Und man wird merken, da wird auch schon gerade im dritten Satz, da werden die vier Jahreszeiten schon vorweggenommen. Ja, und nun ist es so, woher kommt das eigentlich, dass wir so ansprechen auf schöne Musik, auf das Schöne? Und das ist mir so vor vielen Jahren so groß geworden, dass Kunst und Musik, wo man das Schöne sucht, das Harmonische, das Liebliche, das ist eigentlich eine Sehnsucht in uns nach dem verlorenen Paradies. Wir haben das nicht mehr. Die Schöpfung ist logisch und so, aber wir sehen, es ist eine gefallene Schöpfung. Und das sagt die Bibel auch. Und so ist das Schöne, das Harmonische inmitten des Leidens und von Traurigkeiten ist das eine Sehnsucht nach diesem idealen Zustand. Das Paradies. Und viele Menschen, die haben diese Sehnsucht nach dem Paradies, nach dem verlorenen Paradies. Aber wenn man sich das so überlegt, sollte es doch eigentlich viel mehr sein, die Sehnsucht nach dem verlorenen Schöpfer. Denn mit dem verlorenen Paradies ging uns Menschen der Schöpfer verloren. Die Beziehung zum Schöpfer. Und so sollte eigentlich diese Sehnsucht nach dem verlorenen Schöpfer uns dazu führen, dass wir suchen nach der Gemeinschaft mit Gott. Und ich habe gesagt, das ist ein persönliches Konzert. Vor 50 Jahren war das. Ich war ein 10-Jähriger. Da habe ich ganz bewusst meine Entscheidung getroffen für Jesus Christus. Und mein Leben ganz bewusst Jesus Christus übergeben. Und das hat mein ganzes Leben geprägt. Sie sehen, ein 10-Jähriger kann etwas entscheiden und das hält an, das ganze Leben. Und prägt alles Weitere, was dann gekommen ist. Und das ist eben die wichtige Sache, dass wir sehen, wie die Bibel uns das lehrt. Wir sind solche, die ausgetrieben sind aus dem Paradies. Und zwar, weil wir gegen Gott rebelliert haben, gegen seine Gebote. Wir haben uns alle Schuld aufgeladen. Aber Jesus Christus ist ja gekommen vor 2000 Jahren als der Messias. Um als Messias für unsere Sünden zu leiden, so wurde das in Jesaja 53 vorausgesagt. Der Messias will das gerechte Gericht, das wir verdient haben, auf sich nehmen, stellvertretend. Und jeder, der seine persönliche Schuld ihm bekennt, bereut, im persönlichen Gebet, dem wird die Vergebung Gottes zugesprochen. Und so können wir zurückkommen zum Schöpfer. Und in diesem Sinn möchte ich dieses Konzert spielen. Erinnerung an das verlorene Paradies, Erinnerung an den verlorenen Schöpfer. Aber es gibt einen Weg zurück. Und da möchte ich noch erklären, der Mittelsatz, der ist ganz speziell. Und zwar wieder wie himmlische Musik. Die Celli sind still, der Kontrabass auch. Und auch das Cembalo. Aber dafür begleiten die Solo-Geige drei Violinen und die Bratschen. Und zum Teil ist die Begleitung sogar höher als die Solostimme. Und es gibt so einen ganz wunderbaren, eigenartigen Klang. So hat Vivaldi ausprobiert. L'estro armonico. Eben harmonische Erfindung. Wie kann man das Schöne noch schöner ausdrücken? Denken Sie daran. Und ich habe das vergessen zu sagen, bei so dreisätzigen Stücken sollte man dazwischen nicht klatschen. Weil die Pause gehört auch zur Musik. Ganz wichtig, was da abgeht in dieser Ruhe und dann das Nächste, was eine Abfolge ist. Vielen Dank. Als nächster Programmpunkt auf Ihrem Blatt. Als nächster Programmpunkt auf Ihrem Blatt kommt Peter Rizzi. Das ist ein Schweizer Komponist, Jahrgang 1956. Der hat zur gleichen Zeit wie ich am Konservatorium studiert in Zürich. Und meine Frau spielt seine Canzonetta für Panflöte, aber sie spielt das mit Blockflöte. Und da möchte ich vielleicht noch etwas sagen zum Thema Heiraten. Sind wir 34 Jahre verheiratet. Und damals als junger Mann, wenn mich jemand gefragt hat, warum willst du die heiraten? Ja, ist gut, wenn manchmal so Väter die konkrete Fragen stellen. Warum willst du die heiraten? Ich hätte ganz, ganz genau sagen können, warum ich die heiraten will. Und warum ich ganz überzeugt bin, dass das die richtige Frau ist, die Gott mir schenken will. Aber heute habe ich noch mehr Gründe. Das ist doch so wunderbar, dass man im Leben wirklich geführt werden kann durch Jesus Christus, aber man sieht nicht alles, was kommt. Und in der Rückschau sieht man dann noch viel, viel mehr, wie Gott alles genau so geführt hat. Canzonetta, ein kleines Liedchen.
Thank you.
Als nächster Punkt ist nochmals Johann Sebastian Bach dran. Und zwar das Stück, das nicht mehr aus meinem Leben wegzudenken ist. Das er aus der Orchestersuite in D-Dur. Und das spiele ich zu allen möglichen Gelegenheiten. Sei das Hochzeit, genau dieses Stück drückt diese innere Freude und dieses Glück aus, aber eben sehr verhalten und mit tiefen Gefühlen, nicht so oberflächlich. Aber das Gleiche eignet sich auch für Beerdigungen. Und damals, 2009, wir waren ja zuvor ein großer Teil der Familie in Kanada und dann kam die Nachricht, Nathan ist gestorben. Und das war ein Schlag wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Wir kamen zurück und haben dann an diese Beerdigung gehabt. Das war ein furchtbarer Schlag, weil wir haben ja eigentlich schon sowieso früher damit rechnen müssen, dass die Hälfte unserer Kinder gestorben wären. Aber es ist immer wieder gut geworden. Und wir haben so viel erlebt, es ist immer wieder gut geworden. Mit der Zeit hat sich so das Gefühl entwickelt, es kann geschehen, was will, es wird sowieso immer wieder gut. Und da, das muss ich sagen, war ein Schlag, das hat mich verändert. Seit 2009 bin ich nicht mehr derselbe. Das gleiche Vertrauen auf den Herrn wie vorher, aber ich rechne mit der Möglichkeit, dass es auch mal so sein kann, jetzt ist es so. Und dann habe ich mir vorgestellt, an der Beerdigung, wie soll das gehen? Und ich habe mir gesagt, ich werde das Air von Bach spielen. Damals in der Stadtkirche in Aarau. Und habe mir gesagt, ja, du bist du sicher, das schätzt dich vielleicht, das kannst du gar nicht. Und ich war irgendwie sicher, doch, das geht. Und habe das gespielt und das hat wirklich genau das ausgedrückt. Es drückt so einen tiefen Frieden, ein Getrostsein, auch im tiefsten Leid aus. Das ist fantastisch. Woran liegt das, dass diese Musik das ausdrücken kann? Wir können es erklären, aber wir können sagen, was es ausmacht. Aber es hängt eben mit dem Glauben von Bach zusammen. Und Gideon Krämer, einer der ganz großen Geiger der Welt, jüdischer Geiger, er hat gesagt, Bach kann man nicht spielen oder verstehen, wenn man eben nicht den Glauben von Bach versteht. Das ist wirklich unzertrennlich. Und Bach hat immer wieder über die Stücke geschrieben, das, was wir hier in seinem Schriftzug auf der Einladung haben, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Ja, es ist gut, dass es manchmal so Pausen gibt. Da habe ich gehört, ich hätte zu schnell gesprochen. Für gewisse Leute, jetzt ändere ich das. Und ich muss halt erklären, warum ich so schnell gesprochen habe. Ich habe gewusst, dass die Zeit eben begrenzt ist. Und das kann man auch bei den Vorträgen so machen, wenn man eben nicht anderthalb Stunden haben kann für einen Vortrag, sondern nur die Hälfte, dann muss man einfach doppelt so schnell sprechen. Ja, aber das ist dann auch nicht immer gut. Und jetzt kommt der Programmpunkt, ein Stück von mir, Improvisatia Israelit in D-Moll. Und zwar spiele ich da in einer etwas erweiterten Version als sonst meine Rhapsodie in D-Moll, Hatikva, die Hoffnung. Das ist eine Rhapsodie, die mich auch so durch die Jahrzehnte hindurch begleitet hat. Ich habe das immer mehr umgebaut, wieder ein bisschen verändert und an vielen Orten gespielt, in Asien, in Australien, in Amerika und so weiter. Und es ist ein Stück, das mir eben sehr, sehr nahe geht. Ich will ganz kurz erklären, was der Text ist der israelischen Landeshymne. Kol od balevav penima nefesh yehudi homia ulefatei mizrach kadima ein letzion sophia, auf gut Deutsch: solang im Herzen drinnen sich eine jüdische Seele noch sehnt und vorwärts hin nach Osten ein Aug nach Zion späht, so lang ist unsere Hoffnung, tikva, hat tikva, Hoffnung, so lang ist unsere Hoffnung nicht verloren, die Hoffnung von 2000 Jahren zu sein, ein freies Volk in unserem Land, im Lande Zion und Jerusalem. Also in diesem Stück habe ich versucht, diese ganze Geschichte von 2000 Jahren Judentum, Zerstreuung der Juden unter allen Völkern, ständige Verfolgung, ständig Judenhass, bis dann zur Heimkehr in unserem Jahrhundert, in unserer Zeit, letztes Jahrhundert, 1948, wo der Staat Israel wieder gegründet worden ist. Und in diesem Stück ist alles voll Symbolik. Die Glocken am Anfang erinnern an die Kirchenglocken, die im Frühjahr 1945 läuteten, als der Zweite Weltkrieg vorbei war. Und man hat die Konzentrationslager geöffnet. Und bald darauf, nachdem 6 Millionen Juden getötet waren, kam es zur Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948. Und daran erinnert das Thema der Landeshymne Israels am Anfang, die ich dann so vorspiele. Und dann kommen Variationen darüber, über dieses Thema. Und zwar freie Variationen, darum heißt es Rhapsodie. Diese Variationen stellen diese 2000 Jahre jüdische Geschichte von 70 nach Christus bis ins 20. Jahrhundert dar. Dauernde Verfolgung und Zerstreuung unter alle Völker, gehasst und geächtet in aller Welt. So wie die Bibel das vorausgesagt hat in 5. Mose 28, Vers 64. Dass Gott sein Volk zerstreuen wird unter alle Völker, von einem Ende der Erde, von Südamerika bis zum anderen Ende der Erde, China, von Kanada bis Australien, von Schweden bis nach Südafrika. Wortwörtlich hat sich das erfüllt in 5. Mose 28 und spanne dann aber den Bogen bis Frühjahr 1945. Und die Stelle am Schluss, die klingt etwas ziellos. Aber es ist nicht atonal. Ich verlasse nie die Tonalität. Dort ist für mich klar eine rote Linie. Die darf nicht überschritten werden. Es gibt noch andere rote Linien in der Musik. Das ist eine. Aber es ist so, dass man als Hörer nicht mehr weiß, in welcher Tonart wir sind. Ich verschleiere die Tonart. Aber wir sind immer noch in der Tonart drin. Etwas ziellos. Und das repräsentiert den Moment der geöffneten Konzentrationslager, als der ganze abscheuliche Schrecken der Nazis ans Licht kam. Und dann kommt plötzlich das Thema wieder zurück. Vom Anfang, man merkt es sofort, und das symbolisiert die Staatsgründung 1948. In Erfüllung der Prophetie, zum Beispiel Hesekiel 36, 24, im 6. Jahrhundert vor Christus hat Gott gesagt: Ich werde euch sammeln aus allen Nationen und euch in euer Land bringen. Das hat Gott gesagt in der Bibel, bevor das jüdische Volk weltweit zerstreut worden war, hat er schon gesagt, er wird sie weltweit sammeln. Das ist Prophetie. Und das gibt es nur in der Bibel. Und darum kann man wirklich sagen, erfüllte Prophetie ist der Test der Religionen. Und alle Religionen fallen durch, außer die Bibel. Die hat solche echte Prophetie zu Aberhunderten. Und das möchte ich hier ausdrücken. Das Ganze endet dann unterstrichen durch ein Feuerwerk in schnellen chromatischen Oktavenläufen. Und da muss ich vielleicht noch sagen, das ist eben auch noch etwas mit meiner Lebensgeschichte zusammenhängend. Als so Teenager war ich sehr beeindruckt von Franz Liszt. Und gerade sein zweites Klavierkonzert, oh, unsere armen Nachbarn. Wir wohnten in einem Mietsblock und so billigem Zins und so. Mein Bruder sagte, wir wohnten im Slum von Dietikon. Aber es ist schöner als Slum gewesen. Und da habe ich geübt und geübt. Und die Nachbarn, die haben das ertragen. Ständig mussten sie der Liszt zweites Klavierkonzert sich anhören. Und dann, als es ging ums Konservatorium, da hat mein Lehrer gesagt, du spielst die Mazeppa von Liszt. Das ist eines der schwersten Stücke, die es gibt für Klavier. Und das ist voller Oktavenläufe. Weil ich als Jugendlicher gemerkt habe, das liegt mir, diese Technik. Und ja, das ist darum, habe ich das in diesem Stück auch so eingesetzt. Aber das sind wirklich Mittel, um mit der Musik genau das auszudrücken, was ich damit ausdrücken wollte. So, endlich sind wir am Schluss. Also ich versetze mich in Ihre Haut. Und das Letzte wird eine Zusammensetzung sein wieder von Chor, Orchester und auch Klavier. Und zwar mein Lied, das ich als Jugendlicher mal so komponiert hatte und dann in die Unterrichtsstunde gebracht hatte. Ich war Student bei dem israelischen Komponisten Yehoshua Lackner. Er selber war als 13-Jähriger etwa geflohen vor den Nazis in Tschechoslowakei und kam dann nach damals noch Palästina, das war vor der Staatsgründung, hat dann in Tel Aviv Musik studiert und hat eine Laufbahn gemacht als Komponist. Er ist vor einigen Jahren verstorben und eben ich hatte ihm dieses Lied auch noch vorgelegt zur Korrektur. Und er war zufrieden. Ja, und zwar ist es ein Text, der mich eigentlich sehr geprägt hat in meinem Leben. Die Schlusssätze aus Psalm 139, wo König David sagt: Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne die Gedanken mein. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf ewigem Weg. Habe gesagt, ich habe mit 10 diese bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen, aber es brauchte noch einiges weiteres. Ich muss sagen, damit 10, das war eine ganz bewusste, klare Entscheidung, aber ich hatte damals noch nicht ein wirkliches Sündenbewusstsein. Und das kommt dann als Teenager. Oder sollte kommen. Das kommt nicht automatisch. Und da ist mir dann wichtig geworden, mein Leben wirklich aufzuräumen und auch in Ordnung zu halten. Und das hat mich so geprägt, dieser wichtige Gedanke, dass man eben nichts in seinem Leben stehen lässt, was irgendwie die Gemeinschaft mit Gott trübt, mit Jesus Christus trübt. Und das war immer wieder mein Gebet: Erforsche mich, Gott, erkenne mich, mein Herz, prüf mich und erkenne meine Gedanken. Ich möchte auch das, was mir nicht bewusst ist, möchte ich ans Licht bringen. Und ja, das, ich denke, das war ein ganz wichtiger Grundstein für alles, was Gott in meinem Leben dann schenken konnte. In diesem Sinn, dieses Schlusslied.